wollen still werden zum Gebet. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Dass der Reto Glor mit der Familie gekommen ist und du ihn einfach ausrüstest. Ich möchte dir danken für dein Wort, das auch heute noch zu uns redet. Danke kannst du mit den Kindern sein, Deborah ausrüsten, dass sie es gut haben miteinander, dass sie einfach auch weiter in dieser Geschichte kommen und etwas mitnehmen. Auch mir, die Geschichte von Nehemia, ein Teil daraus. Danke für das Zusammensein. Danke für die Lieder, die wir dürfen dir bringen, dich loben, dich ehren. Ich möchte einfach auch die anlegen, die nicht unter uns sein können. Du kennst die Alten, Schwachen, die das akzeptieren müssen, die krank sind, die einfach nicht mehr kommen können. Du möchtest sie begleiten, ihnen Kraft schenken, das Vertrauen auf dich, jeden Tag, jede Stunde, immer wieder. Amen.
Vielleicht zu Anfang der Predigt vielleicht ganz eine spezielle Frage, wenn wir den Text gehört haben. Was haben die Filme, vielleicht sind für euch gewisse Filmeliebhaber, was haben die Filme Titanic, Rosenkrieg und Glücksprinzip für eine Gemeinsamkeit? Das sind Filme. Und sie haben kein Happy End. Es sind Filme, wo kein Happy End vorkommt. Sie enden so, wie wir uns das vielleicht nicht gewünscht haben. Oder sie enden so, wie sich das vielleicht so entwickelt hat. Aus Buch Nehemia hat nämlich auch kein wirkliches Happy End, wenn man sieht. Es geht auch mit dem Kapitel darum, also wir sehen nachher, warum das so ist. Und wir sehen aber auch, dass vorher, wie es vorhin Andreas gelesen hat, eine grosse Freude war. Es war ein grosses Einweihungsfest. Aber was ist eigentlich vorhin denn passiert? Dass es dann eben nicht zu so einem Happy End gekommen ist. Wir haben gesehen, wie Andreas gesagt hat, im Buch Nehemia, eine Vision wird in Gang gesetzt durch den Nehemia. Jerusalem wieder aufzubauen. Der Nehemia, der war ja betroffen gewesen über das, über die Missstände in Jerusalem, dass die Mauern am Boden liegen. Er hat Buße da. Er hat für Verfehlungen von seinem Volk und von ihm selber hat er Gott um Vergebung gebeten. Und er hat Gott um Eingreifen gebeten. Wir wissen ja, der Nehemia, der hat direkten Zugang gehabt zum König in Persien. Er war ein Mundschenk gewesen. Also er war dafür verantwortlich gewesen, dass der König in Ruhe können essen und trinken, dass ihn niemand vergiftet hat. Der Nehemia war ein Vertrauter gewesen. Und Gott hat es geschenkt, dass er ein offenes Ohr bekommen hat beim König von Persien. Und sogar, dass der Nehemia unglaubliche Befugnisse bekommen hat. Er hat sogar Begleitschutz gehabt. Er hat können durch die Länder durchreisen und er hat sogar Holz bekommen für den Bau, für die Stadtmauern. Der Nehemia, der ist aus seiner Komfortzone raus. Der hat alles aufgegeben, alle Annehmlichkeiten, um eins zu machen. Um nach Jerusalem zu gehen, um dort die Stadtmauer aufzubauen. Eigentlich eine unmögliche Mission, er alleine. Was sollte er denn eigentlich dort alleine? Aber er hat erlebt, dass Gott sein das Gebet erhört. Er ist dort hingekommen. Er hat erlebt, wie die Mauern dürfen wieder aufgebaut wurden. Aber ihm war nur bewusst gewesen, ganz am Anfang, dass das nur miteinander geht. Dass es nur vereint geht. Nur miteinander werden sie es schaffen. Und sie werden es nur mit Gottes Eingreifen werden sie es schaffen. Ja, wir lesen im Nehemia 3 dort zum Beispiel, aus Volk hat langsam der Vision geglaubt. Aus Volk ist langsam ermutigt gewesen und sie haben gesagt, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und das Volk ist ein Herz und eine Seele gewesen. Das lesen wir im Nehemia 3. Aber wir wissen, das hat zwischen ihnen einen ganzen Haufen Hürden gegeben. Weil nicht alle sind happy gewesen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Es hat Intrigen gegeben. Aber Gott hat es geschenkt, in 52 Tagen ist die Mauer aufgebaut worden. Sie ist wieder hergestellt gewesen. Die Israeliten sind zurück in diesem Land gewesen. Sie sind zurück in dieser Stadt gewesen. Sie haben sogar ihr Leben von Neuem Gott geweiht. Gott ihr Leben eingeladen. Sie haben ihr Leben gemietet mit Gott. Und wir haben gehört, sie haben das mit grosser Art und Weise haben sie das gefeiert. Ein grosses Fest, alle auf der Beine, die Stadt muss wahrscheinlich aus allen Nöten geplatzt haben. Sie haben Gott geirrt, wie sie gewusst haben. Gott war es, der ermöglicht hat, dass überhaupt die Stadtmauer aufgebaut werden konnte. Wir haben das vorhin gehört. Anschließend wurden eine Menge Tiere für das Opfermahl geschlachtet. Alle waren fröhlich, denn Gott hatte ihr Weg gelingen lassen. Auch die Frauen und Kinder freuten sich und der Jubel. Jerusalem war weithin zu hören. Alles war auf gutem Weg. Aber wir wissen, leider ist noch das, was passiert mit Misserfolg, ist es auch mit Misserfolg gespickt. Weil für den Nehemia muss das ganz ein schöner Frust gewesen sein. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir Menschen dort hätten können, das Kapitel 13 vermutlich weglassen, oder wenn wir hätten können dabei etwas machen, dass das Kapitel 13 nicht durchkommt. Ich glaube, wir hätten es weglassen, oder? Weil wir wollen doch alle Happy Ends, wir wollen doch alle, dass es gut enden tut. Aber wir wissen, am Ende, hier, am Ende von der Bibel, wird es ein gewaltiges Happy End geben. Die lebendige Hoffnung, Gottes Reich wird anbrechen. Am Ende der Zeit wird Jesus Christus wiederkommen und ein ewiges Reich aufbauen. Und im Kapitel 13 sehen wir dann plötzlich, dort steht, ich war entrüstet. Ja, warum war der Nehemia entrüstet gewesen? Er war 12 Jahre ein Statthalter gewesen, hat aus welchen Gründen auch immer müssen zurückgehen an den Hof. Und als er zurückgekommen ist, war alles anders gewesen als das, was er vorher angetroffen hat. Das Volk hat sich ja freiwillig Gott neu geweiht. Sie haben gesagt, sie gehen keine Mischehe mehr, weil sie mit anderen Göttern nachlaufen wollen. Sie wollen Sabbatruhe wieder halten. Sie wollen ihren Teil Gott abgeben. Sie haben sich Gott voll hingegeben. Aber was trifft jetzt den Nehemia an? Der Nehemia trifft an. Zum Beispiel, er trifft an, dass plötzlich im Gottesdienst steht, wo der Gottesdienstbereich ist, ein Raum ist, wo Privatsdiener stehen. Anstatt Opfergaben steht die Privatsdiener. Und das hat ihm sauer aufgestoßen. Aber das Problem an der ganzen Geschichte, dass nicht nur das Zweckentfremden war, sondern sie haben den Raum seinen grössten Feind gegeben, Tobia. Der Tobia hat den Raum bekommen. Wie muss das ihm wehtun haben? Dass seine Leute mit anderen, mit seinem Ernstfeind, der dafür gesorgt hat, dass es ihnen schwierig war, beim Tempel, bei dem Mauraufbau, der immer wieder Intrigen geschmiedet hat, hat das Volk gemeinsame Sache mit dem Tobia gemacht. Hey, wie muss das wehtun, wenn die eigenen Leute dir in den Rücken fallen, wenn die eigenen Leute einen Stich hin in den Rücken tun? Aber nicht nur das war es, sondern der Gottesdienst ist nicht mehr gelaufen. Die Leviten und die Priester sind plötzlich auf den Feldern gewesen, weil sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen, weil die Leute nicht mehr ihre Gaben gebracht haben. Auch den Sabbat haben sie nicht mehr gehalten. Sie haben Handel betrieben und das Verhältnis von Ehe und Familie ist völlig durcheinander geraten. Wir merken, hey, da ist ja einiges darunter Opsi gegangen. Und was muss das für ein Frust gewesen sein, dass da einiges ins Serble gekommen ist? Frust. Ich glaube, der Nehemia hat sich gut mit dem Mose verbünden. Oder ihm hat sich gefühlt wahrscheinlich wie der Mose. Hey, der Mose, der erlebt hat, sein Volk 40 Jahre immer wieder von Gott weggegangen, Gott den Rücken gekehrt. Aber spiegelt nicht das Kapitel das, was wir auch in dieser Welt erleben? Eine Spannung zwischen Wiederherstellung, gelebten Gehorsam, Versagen, schuldig werden, eigene Wege gehen und wieder Versöhnung und Vergebung zu erleben. Spiegelt das Kapitel nicht das, dass wir uns im Glaubensleben immer wieder darum geht, dass wir uns entscheiden? Dass wir uns entscheiden dafür, dran zu bleiben im Glauben. Anker in der Zeit. Dass wir unseren Anker auswerfen in Jesus Christus. Das führt uns zu dieser Frage heute Morgen. Wenn wir das alles vor Augen haben, wie können wir im Glauben dranbleiben? Wie können wir, wenn Misserfolg und Frust da ist, wie können wir dranbleiben? Und ich möchte mit euch 4 Punkte anschauen. Genau. Vertrau auf Gott. Zuflucht bei Gott suchen. Klären, um nicht bitter zu werden. Feiern, auch im Sturm. Ja, wenn wir den Nehemia-Brief anschauen, dann sehen wir, dass der Nehemia nie auf seine Möglichkeiten geschaut hat. Er hat immer gewusst, Gott wird schenken. Gott kann es schenken. Gott wird handeln. Er hat sich immer wieder auf Gnade von Gott hat er sich verlassen. Auch dann, wenn Intrigen oder wenn Misserfolg hat droht, er hat immer wieder hat er auf Gott geschaut und hat gewusst, Gott wird handeln. Und das zeichnet auch Nehemia aus, dass er immer wieder zu Gott gekommen ist, um Weisheit gebetet hat, um Kraft und um Durchsetzung. Und wir sehen das auch, wie er auch mit Gott auch unterwegs war, wie er mit ihm auch gerungen hat, wie er auch sein Herz ausgeschüttet hat. Und ich möchte euch kurz erzählen, was ich, wenn wir die heutige Zeit schauen, was bedeutet heute Vertrauen. Heute, wenn wir von dem reden. Ich möchte euch ein kurzes Zeugnis erzählen von einer Frau. Eine Frau, die war arbeitslos. Sie hat gekündigt, weil dort an der Arbeitsstelle, wo sie war, ist nicht so einfach gewesen. Mit ihrem Chef hat sie es gar nicht auf der gleichen Ebene gehabt. Nur wenn sie schon an die Arbeit gedacht hat, hat sie Migräneattacken gehabt. Und dann, aber das Problem war, ja, wie hätte sie denn die 9000 Stutz, die fällig waren in den nächsten Monaten, für ihr Studium zahlen? Das ist ihr in den Sinn gekommen, dass ja auf dem 5-Franken-Stück hier steht, Dominus Providebit. Gott sorgt vor. Gilt das heute noch? Na klar gilt das heute noch, weil Gott ist ja, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Kann man sich auch darauf verlassen, wenn man sich selber so ein bisschen reinritten tut. Ja klar, weil in Israel, Gott hat immer wieder vergeben, hat sie zurückgehalten. Und somit hat sie auch die Perspektive gesagt, Gott wird den Weg schenken. Daraufhin hat sie neue Stellen bekommen. Dort hat es auch nicht unbedingt gegeben, aber der Plan, 2000 Stutz jeden Monat auf die Seite zu tun, der ist zerplatzt. Aber Gott hat andere Wege für sie parat. 3 Monate später, wo es nicht so rosig aussieht mit der Stelle, hat sie sich gedacht, ja, was soll denn das? Und sie hat erneut daran müssen denken, Gott sorgt vor. Sie hat ihr ein Guthaben gezählt. Die Hälfte von dem Betrag hat noch gefehlt. Aber kurze Zeit später, oh Wunder, aus unerklärlichen Gründen ist an dem Ort, wo sie vorhin gearbeitet hat, ist die Hälfte von dem Lohn, wo sie eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung hatte, oder wo sie hat bekommen, hat sie ausgezahlt bekommen. Und sie hat noch von der Arbeitslosenkasse frühzeitig Arbeitslosengeld bekommen. Und somit hat noch ein bisschen Geld gefehlt, wo dann ihre Eltern ihre vorgeschossen haben. Für sie war das, sie hat gesagt, egal ob gross oder klein, vertraue in Gott. Und er wird das Nötige, wird er tun. Ich finde, es ist ein kleines Zeugnis, aber ich glaube, es illustriert auch in unserem Leben, was es bedeutet, immer wieder das Vertrauen in Gott zu tun. Und auf Gottes Möglichkeiten anschauen. Aber wir sehen den Nehemia, der ist, wenn man die Nehemia-Geschichte anschaut, der ist kompromisslos, ist der den Weg gegangen. Er hat förmlich für Gottes Anliegen gekämpft. Es war ihm nicht egal, was für Missstände in Jerusalem sind. Er war besorgt. Er hat dann mit dem Tobias seine Sachen hat er aus dem Tempel gerührt. Er hat den Gottesdienst wieder eingesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass der Sabbat wieder eingehalten wird. Der Nehemia hat für Gottes Sachen hat er wirklich hat er gerungen. Aber seine Gradlinigkeit, das sehen wir auch. Manchmal hat er sich bestimmt auch auf einsamen Posten gefühlt. Dass er sich sehr einsam gefühlt hat in seiner Gradlinigkeit. Er hat sich ja mit grosser Leidenschaft hat er sich eingesetzt. Und wir wissen alle, als Jünger und Jüngerinnen von Jesus Christus in dieser Welt, kann das uns auch passieren, wenn wir geradlinig sind. Dass wir uns in dieser Welt manchmal ganz auf einsamen Posten fühlen. Da kommt mir ein Mann in den Sinn. Ein Mann, Militär, der Offiziersschule, wo geradlinig den Weg mit Gott gegangen ist, wo von Anfang an gesagt hat, ich glaube an Jesus Christus, wo es die Werte von Gott vertreten hat. Für ihn hat er gesagt, für ihn kommt auch nur eine Frage, eine Frau zu heiraten, die Werte auch vertreten tut. Und der ist ziemlich manchmal wirklich auf verlorenen Posten gestanden. Ihn hat man ausgelacht, ihn hat man sozusagen, kann man sagen, gecancelt. Und das hat man manchmal recht, kann man sagen, wehtun. Aber irgendwie hat mich das beeindruckt, die Gradlinigkeit, die er hatte. Sein Vertrauen immer wieder in Gott setzen. Jahre später haben sich unsere Wege wieder gekreuzt. In einer Gemeinde. Ich bin inzwischen zum Glauben gekommen, Jesus Christus. Und er hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich habe all denen vergeben, die so gemein zu mir sind. Und ich habe für euch gebetet. Ich habe gebetet, dass ihr Jesus kennenlernen dürft. Und ich habe für mich gedacht, ja super, danke vielmals. Du hast auch für mich gebetet, dass ich Jesus kennenlernen darf. Und das hat mich beeindruckt. Und gut möglich, wenn wir jetzt das so ein bisschen anschauen vom Nehemia, kommt uns sein Glaubenskampf manchmal so ein bisschen robust über. Ich stelle sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus. Also da ist Da ist Geradlinigkeit, Robustheit. Klar, er ist berührt und betroffen von dem, was das Volk Israel dort getrieben hat. Aber man muss schon sagen, ja, emotional ist das eine völlige Entgleisung, ein Zornausbruch, sondergleichen. Aber mir gefällt das in der Bibel. Die Bibel verheimlicht nichts. Sie zeigt, wie wir Menschen sind. Sie zeigt das Gute, aber sie zeigt auch unsere Grenzen auf. Und der Nehemia ist da emotional über eine Grenze gegangen worden. Und nicht nur an solchen Stellen merken wir, wie der Nehemia mit Gott unterwegs war. An ganzen Haufen Orten sehen wir, wie der Nehemia auch in seinem Frust hinein Gottes Zuflucht gesucht hat. Auch dann, wenn er wie der Tobia, wenn er seine eigenen Landsleute mit dem Tobia gemeinsame Sache gemacht hat. Wenn es ganz schwer war. Und das tut weh. Das tut weh. Und wir sehen, der Nehemia geht hin, wie Gott sein Herz ausschüttet. Tut das Unrecht beklagen und kommt auch neuen Mut über. Und das fertiges Herz zu schütten, kommt bei Nehemia als hier und da, das eine ein bisschen über, dass er, wie wir es vorhin ein bisschen gehört haben, aber auch so sogenannte Verwünschungen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wort etwas anfangen könnt. Und zwar zum Beispiel sehen wir das im Vers 29. Mein Gott, vergiss diesen Leuten nicht, wie sie den Priesterstand entehrt und den Bund gebrochen haben, den du mit den Priestern und Leviten geschlossen hast. Im Alten Testament sehen wir an gewissen Orten sehen wir so Verwünschungen, wo man eigentlich dann nicht unbedingt auf den ersten Blick das Gute über die Leute wünschen tut. Das ist in unserem christlichen Glauben ja ein bisschen fremd. Und warum sieht man das? Weil damals der Gedanke, der fromm ist und sich nach Ordnungen Gottes tut, ausrichten, dem soll es gut gehen. Oder Gott wird um Vergeltung wird er schauen. Aber im Kern geht es um nichts anderes eigentlich, dass Gott soll geehrt werden. Das war im Vordergrund gewesen. Am Nehemia. Ihm ist es um nichts anderes gegangen, dass Gott soll im Zentrum stehen und er soll geehrt werden. Jesus, was lehrt er uns für eine Perspektive? Jesus lehrt uns für eine Perspektive, wo er nicht nur gelehrt hat, sondern auch gelebt hat. Wo er gesagt hat, dass wir die Feinde sollen lieben. Dass wir die uns verfolgen, dass wir für die sollen beten. Und ich glaube, das sehen wir an dem wunderbaren Kreuz, wo das als Bild für uns gibt, dass das genau Jesus auch gelebt hat. Jesus hat sich hingegeben, hat sein Leben hingegeben für uns Menschen. Für die ihn angefeindet haben. Für die ihn verfolgt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt er am Kreuz. Aber augenfällig ist, dass der Nehemia sein Herz bei Gott ausschüttet. Was machen wir, wenn wir Frust haben? Wo gehen wir hin? Was machen wir mit unserem Frust, wenn wir Misserfolg erleben oder Ungerechtigkeit? Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich ganz persönlich auch so einen Frust erlebt habe. So wie bei Nehemia, wo es doppelt wehgetan hat, wo aus der eigenen Reihe gemerkt hat, hey, da wird gegen dich geschossen. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass da irgendetwas im Busch war. Das war an der vorletzten Stelle. Und dass plötzlich Vorwürfe aus der eigenen Reihe sogar von einem Mitarbeiter gegen dich kommt. Ja, jetzt, was machen wir da? Fuß im Sack, beleidigt sein, stur stellen. Nein. Das Ganze auf einen gesunden Kanal lenken. Sozusagen, ich habe mal ein Kärtchen gesehen, da ist drauf gestanden, stilvoll Dampf ablassen. Und genau, das habe ich gemacht. Wo gibt es denn nichts Besseres, als in die Gegenwart von Gott zu gehen? Wieder sein Herz ausschütten, das abzugeben, Frust rauszulassen, wie der Nehemia gemacht hat, auch die Ungerechtigkeit auch zu sagen. Wie bei Jesus können wir doch nicht besser dran sein. Jesus war Gott, aber er war auch Mensch. Er hat genau gewusst und er hat gewusst, wie sich das anfühlt, wenn Menschen gegen ihn sind. Wie wenn er Frust empfindet und wenn er hintergangen worden ist. In Klagelieder 2,19 heißt: Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Und das können manchmal Tränen sein. Das kann manchmal Gefühle sein, wo wir rauslassen müssen. Weil wenn wir sie die ganze Zeit abschlucken, die ganze Zeit den Deckel drauf gehen, irgendwann geht der Deckel ab. Die Gefühle und die Emotionen, da wo da unten ist, da werden sich irgendwie auf eine Art und Weise werden sich die einen Weg nach der Oberfläche suchen. Gehen wir damit zu Gott. Er haltet der Frust, der Ärger, der Schmerz, das hält Gott ja aus. Im Gegenteil, er will es uns abnehmen. Er wird uns wieder Frieden schenken in unser Herz. Oder Möglichkeiten schenken, sodass dass wir klären können. Weil klären, um nicht bitter zu werden. Wenn es auch in unserem Leben Sachen gibt, wo wir uns nicht unbedingt wünschen, dass sie so laufen, oder eben gerade, wenn wir in Sachen reinlaufen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden einen Weg, mit diesen Umständen lernen umzugehen, und bei Beziehungsthemen geht es darum, dass wir es klären. Oder wir neigen dazu, jemanden oder etwas zu suchen und dieser Sache oder dieser Person so als Sündenbock hinstellen. Klären die eigene oder fremde Schuld. Oder es kann eben bittere Wurzeln geben. Weil auf Dauer raus, das Ganze immer runterzutun, in unserem Herzen zu halten, das kann zu Bitterkeit führen. Es kann eine Mauer entstehen zwischen den Menschen. Es kann eine Mauer entstehen zwischen Gott und uns. Und darum ist wichtig, klären, um nicht bitter zu werden. Für unser Herzwohl. Es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch vor Augen führen. Dass wir klären. Dass wir hingehen. Und das Herz ausschütten kann verschiedene Arten aussehen. Eben, man kann auf Betroffene zugehen. Man kann es an- und aussprechen. Vergebung bitten. Man kann anderen vergeben. Oder man kann auch vor allem die Versöhnung suchen. Und gerade dieser Punkt merke ich in meinem Leben, der ist ganz wichtig. Der ist immer wieder wichtig, auch wenn ich mit Mitarbeitern unterwegs bin, wenn ich mit Menschen grundsätzlich unterwegs bin, mit meinen Kindern unterwegs bin, mit meiner Frau unterwegs bin. Man merkt doch das. Wenn doch irgendetwas noch so ist, ja, das spürt man doch im Herzen. Man ist nicht frei. Und es gibt doch nichts Befreiendes, als wenn man hingeht und dass man das auch anspricht, ausspricht. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein. Das muss man nicht. Das meine ich nicht damit. Aber man kann miteinander einen Weg gehen, wo man seine Sichtweise kann sagen, wo man kann einander auch die Sache kann sagen. Und einfach auch dort, wo man einander auch verletzt, auch dort um Vergebung bitten. Das ist förderlich für miteinander. Und das habe ich erlebt mit dieser Mitarbeitenden, dass das im Raum gestanden ist. Und am Schluss, dass ich nachher zukomme, wir sind immer gleicher Meinung gewesen, aber ich habe gemerkt, das hat Befreiung gegeben, in unserem Miteinander, im Zusammensein. Wo braucht es Klärung in unserem Leben? Wo gibt es vielleicht Situationen? Ja, ist gut. Danke vielmals, Andreas. Wo gibt es Momente, wo ich merke, hey, da muss ich vielleicht jemanden hinzunehmen. Da muss ich jemanden nehmen, wo ich mit jemandem zu jemandem muss hingehen muss. Oder kann ich, oder einfach merke, hey, es ist dran. Wo gibt es das? Und der letzte Punkt, was dem Dranbleiben helfen kann, ist feiern auch im Sturm. Und wir haben ja gehört, der Nehemia hat gefeiert mit seinem ganzen Volk. Er hat gefeiert, dass sie die Stadt als Stadtmauer dürfen einweihen. Sie haben Gottes Gegenwart gefeiert. Sie haben das Bewusstsein gewesen, dass Gott das ermöglicht hat. Eine grosse Freude hat geherrscht. Und Gott ist ein Gott von der Feier. Wenn man sieht, wie im Alten Testament Gott unzählige Feste die Israeliten gesagt hat, hey, feiert die. Haben die Freude und vor allem, es geht darum, Gott sehr und zu danken. Gott zu begegnen. Jemand hat das mal treffend so auf den Punkt gebracht. Wenn wir Gott für alle Freuden, die er uns gibt, danken würden, bliebe uns keine Zeit, uns zu beklagen. Das ist ein treffender Satz, finde ich. Danke auch für jeden Einzelnen von uns, sich da Gedanken darüber zu machen. Aber wir wissen alle, es gibt Situationen im Leben, da ist uns nicht unbedingt zu feiern zumut, oder? Es gibt Situationen, wo wir merken, hey, das überfordert uns. Denn wenn Stürme über unser Leben hinweg wehen. Und dort redet Gott mit seinem Wort in unser Leben hinein und sagt, im Psalm 23, vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch festlich. Nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Ja, die Feinde, die können ganze Haufen Gesichter die haben in unserem Leben. Es können Situationen sein, wo wir nicht gesucht haben. Es können Umstände sein, die mit Menschen zusammenhängen oder mit unserem Wohlbefinden, also heisst das Seele, Körper und Geist, oder wenn wir die Arbeitsstelle verloren haben, oder wenn es sonst einfach mit unseren Ressourcen zusammenhängt. Aber wie auch die Lebensstürme auch ausgesehen, Gott sagt uns da, ermutigt uns, ein trostvolles Wort, festlich nimmst du mich bei dir auf. Ich möchte am Schluss dieser Predigt möchte ich euch von einer Frau erzählen, die das trostvolle Wort erlebt hat. Ja, sie hat wirklich einen wahrlichen Lebenssturm erlebt. Und sie hat erlebt in diesem Lebenssturm Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie hat Krebs gehabt und sie hat gewusst, dass sie nicht mehr lange wird leben. Sie war Krebs im Endstadium gewesen. Sie hat einen langen Leidensweg hinter sich gehabt. Und eines Tages haben sie zwei Glaubensgeschwister besucht. Sie ist im Krankenzimmer gelegen. Und die Geschwister sind gekommen, um für sie zu beten. Und von dieser Frau in ihrem letzten Teil von ihrem Leben, sie hat nicht mehr viel gesagt. Sie war immer dankbar gewesen. Sie hat immer gestrahlt. Und sie hat vor allem nicht geklagt. Und der Wunsch von dieser Frau war es, dass sie mit erhobenen Händen beten kann. Dass sie Gott ehren und danken und preisen für das, was sie in ihrem Leben hat erfahren durfte. Aber das war nicht mehr möglich, weil die Frau war schwach. Und die beiden Glaubensgeschwister haben das übernommen. Sie sind beide links und rechts gestanden, haben ihre Arme in die Höhe gehoben und haben gebetet. Und sie haben gebetet und sie haben Gott auf eine ganz besondere Art und Weise erfahren. Die Frau, die hat gestrahlt, die hat geleuchtet. In dem Moment, das hat mir diese Person erzählt. Das hat die Frau so bewegt, nicht nur die, sondern die rundherum gestanden sind. Und sie haben Gott gefeiert. In einer Situation, in der es doch alles andere doch um Feiern zumut ist. Feiern, auch im Sturm. Weil sie hat gewusst, dass ein lebendiger Herr da ist. Sie hat gewusst, dass der lebendige Herr ihren Becher füllen tut mit Trost, mit Frieden, mit Freude, mit Liebe, mit Geborgenheit, mit Stärke. Und mit der Hoffnung auf eine Perspektive für eine Ewigkeit, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr geben wird. Und was auch immer unsere Lebensumstände auch sind, Gott lädt uns zu seinem Tisch ein, um zu feiern, um ihm zu begegnen. Und das ist so wohltuend in unserem Glaubensleben. Auch wenn Stürme da sind, auch wenn wir es nicht verstehen, es ist so wohltuend für unser Glaubensleben. Wenn wir Misserfolge erleben, auch wenn wir Frust erleben. Wohltuend ist es auch, um im Glauben dran zu bleiben. Dass wir Vertrauen in Gott setzen, dass wir Zuflucht bei Gott suchen, dass wir unser Herz ausschütten können. Es ist wohltuend, dass wir feiern dürfen, gerade auch in diesen Lebensstürmen. Und vor allem, dass wir klären dürfen, um nicht bitter zu werden. Wir wollen uns Mut machen, das Lied anzuhören. In dem Text von dem Lied, im Refrain heisst: Ich werfe meine Last auf dich. Ich weiß, dass meine Kraft reicht nicht. Ich lege meine Sorgen in deine Hand. Wenn du die Kraft gibst, weiß ich, dass sie reicht. Denn dein Joch ist sanft, deine Last ist leicht für mich. Ich möchte noch beten. Danke dir, Herr, dass deine Kraft lange tut in unserem Leben und dass wir uns an dem festhalten können. Es ist so genial zu wissen, dass wir an deinen Tisch kommen dürfen. Dass wir dort die Stärkung, die Trost erleben dürfen. Und du siehst auch, Herr, wie es uns heute Morgen geht, auch die vergangenen Wochen. Was auch geschehen ist und passiert ist, mit gewissen Sachen, wo wir ringen und zu kämpfen haben. Danke, Herr, schenkst du uns den Durchblick, die Weisheit, Herr. Und danke, dass wir auch immer wieder wissen, dass deine Vergebung auch uns gelten tut, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dort, wo wir merken, dass du uns Kraft gibst, auf Menschen zuzugehen und um Sachen zu klären. Ich bitte dich um deine Führung und Leitung in unserem Leben hinein, dass du unser Anker bist, wo wir uns dürfen da festhalten. Merci vielmals für deine Gnade, wo jeden Tag und zu jedem Moment von unserem Leben auch gelten tut. Amen.